Bayern 2 Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
Der Glaube der Inkas. Zwischen Naturgöttern und Menschenopfern.
Und dann große Kämpfe, entscheidende Schlachten.
Natürlich die Spanier haushoch überlegen. Mit Kanonen, Gewehren, Rüstungen gegen Schilde, Speere und Schleudern.
1532 segelt Francisco Pizarro mit seinen Truppen an.
1533 ist das Inka-Reich so ziemlich untergegangen.
Wobei Pizarro, der Oberkonquistador, also Obereroberer, hat sich auch den Umstand zunutze gemacht, dass die Inka damals in einem fatalen Führungsstreit stecken, sprich bereits miteinander zerworfen sind.
Damit sind sie leichter zu unterwerfen. Und somit endet ihre Herrschaft mit dem letzten Kaiser Atahualpa.
Atahualpa, der finale Verlierer.
Das stimmt aus heutiger Sicht nicht. Denn nach Ruhm hat er gewonnen, dieser letzte Kaiser. Als tapferer, Widerstand leistender, frühneuzeitlicher Sohn der Stadt trägt zum Beispiel das Olympiastadion in Quito seinen Namen. Estadio Olimpico Atahualpa. Hier treffen gerade Deportivo Quito und Independiente Argentina aufeinander. Die ecuadorianische Heimmannschaft ist Favorit und blau-weiß-rot gestreift.
Die Gäste aus Buenos Aires, gleiche Farben, alternative Verteilung. Die Trikots rot, die Hosen weiß und manche Schuhe blau.
Ähnlichkeiten und Unterschiede, die einen Unterschied machen, gab es schon bei den andinen Volksgruppen während der Inka-Zeit.
Auseinandersetzungen auch.
Genau wie Versöhnungen, Verbrüderungen, Feste, Feiern.
Das Imperium der Inkas.
Oder was die Forschung bislang darüber weiß.
Landläufig und im Allgemeinen redet man immer vom Reich der Inka oder vom Inka-Staat und übersieht dabei leicht, dass der Begriff Inka eigentlich weder ein Volk noch ein Staat bezeichnet, sondern der Name eines Adelsgeschlechts war, das ausgehend vom Tal von Cusco im heutigen Peru sich ein großes Herrschaftsgebiet erobert hat, die auch damit gleichzeitig ihre männlichen Anführer betitelt haben. Ja, also Inka als Titel ähnlich zu der Kaiser, der König, der Fürst.
Der Inka meint ergo das Staatsoberhaupt, erklärt Antje Gunsenheimer von der Abteilung für Altamerikanistik an der Universität Bonn. Als erster der Inka überliefert ist Manco Ccapac im 13. Jahrhundert.
Der zieht mit einer Gruppe verwandter Familien über die peruanischen Anden auf der Suche nach einem Platz zum Siedeln. Den findet er dort, wo später die Hauptstadt des Inka-Reiches entstehen wird, Cusco.
Und von Cusco aus, das Wort bedeutet übrigens in der Inka-Sprache Quechua, der Nabel der Welt, von Cusco aus wird rasch Land gewonnen.
900.000 Quadratkilometer umspannt das Gebiet am Ende. Vom Süden Kolumbiens über Teile Boliviens und Argentiniens bis zur Mitte des heutigen Chile.
Die Geschichte der Inka-Herrscher ist relativ kurz, nämlich eigentlich nur 230 Jahre. Diese Dynastie von 12 Herrschern, die beginnt ungefähr um 1300 nach unserer Zeitrechnung und erreicht ihren Höhepunkt um 1420, 1430. Da beginnt dann die richtig expansive Phase mit zahlreichen militärischen Eroberungen, aber hauptsächlich Bündnispolitiken durch Heirat und durch Verbindungen zwischen verschiedenen Herrschergeschlechtern. Um 1532 ist diese kurze Geschichte des Inka-Reichs dann auch schon vorbei, denn da gelangen die spanischen Eroberer an die ecuadorianische Küste, angestachelt von den zahlreichen legendären Goldschätzen. Was ihnen in die Hände spielt, ist, dass das Inka-Reich zu dieser Zeit die größte Krise seiner Existenz erlebt, nämlich einen Bruderstreit zwischen zwei Prinzen, die sich um die Nachfolge in der Herrschaft ihres Vaters streiten.
Es kann eben nur einen der Inka geben.
Die Gesellschaft ist straff organisiert und ganz auf diesen Monarchen ausgerichtet. Die Adelsfamilien formen die Elite, dann folgt der Klerus.
Staatspolitik und Sonnenkult gehören absolut absolutistisch zusammen.
Den dritten Stand bilden Bauern, Fischer, Handwerker, Arbeiter. Geld existiert im Inka-Reich nicht. Das Wirtschaftsprinzip heißt Reziprozität. Dieses System von wechselseitigem Geben bindet jeden mit ein.
Allerdings manche mehr als andere, erklärt die Leiterin der Abteilung Lateinamerika im Völkerkundemuseum München, Elke Bujok.
Es ist natürlich schon so, dass die Bevölkerung viele Dienste leisten musste für religiöse und politische Gebäude und auch für Straßen, die das ganze Inka-Reich überzogen hatten. Es war aber sehr harte Arbeit. Vor der spanischen Eroberung gab es in Südamerika kein Rad. Man hat also die schwersten Dinge auf andere Art und Weise befördert. Und man hat eben auch diese Gebäude aus den Steinen massiv gebaut und ohne Mörtel. Man hat die Steine dafür zugeschlagen und es ist eigentlich bis heute nicht ganz klar, wie die Steine auch transportiert worden sind.